Im Roman Veteranenzeit, erschienen 1927, ist die Hauptfigur, wie ihr jetzt gerade gehört habt, ein richtiger Aussenseiter mit Namen Peter Wiehme. Früher Wachmeister in neapolitanischen Diensten. Der Roman spielt im 19. Jahrhundert, nach 1848, im Gründungsjahr der heutigen Eidgenossenschaft. Das ist gar nicht so selten im Werk von Rudolf Ottaville. Schon der Donnergug spielt im 19. Jahrhundert, nachher die Heilige Flamme, sogar im 20. Jahrhundert, der Heinz Tillmann, Simeon und Daisy, alle Hochdeutsch. Veteranenzeit, jetzt wieder Berndeutsch, knüpft eine Art an Donnergug an, aber der ist noch in der Tradition vom Jägel so geht, so lustige Geschichte. Allerdings nicht aus trauriger Zeit, am Untergang vom alten Bern, sondern in der Zeit, in der noch der Dichter gelebt hat, wo die alte Patrizierfamilie zwar noch auf ihren Güterhausen und ihre Ländereien verpachtet haben, aber politisch in der Demokratie keine Vorrechte mehr haben und mehr oder weniger unbeteiligt sind an der Industrialisierung der modernen Gesellschaft, am Bau der Eisenbahnen oder an der Einrichtung vom fließenden Wasser in den Häusern, wo vorher Dienste das Wasser noch aus dem Sodbrunnen aufgezogen und in die Herrschaftshäuser getragen haben. Der Peter Wiehme wird als Kutscher von zwei Herrschaften, auch neapolitanischen Veteranen, auf ihrem Landgut bei Bern angestellt. Er hat ein Kind, ein Mädchen, das er von Neapel auf Bern mitgenommen hat. Es ist taubstumm. Er hat in Bern einer armen Frau zum Pflegen gegeben. Sie trägt mit dem Mädchen das Wasser aus dem Sodbrunnen zu den Herrschaften, die der Wiehme jetzt als Kutscher anstellen. Er ist ein angesehener Mann und kann ein ganz schönes Leben führen, wird aber nicht glücklich dabei, sondern sehnt sich nach einer Frau, mit der er eine neue Existenz aufbauen könnte. Zweimal treibt ihn das Grübeln über sein Schicksal dem Tod in die Arme. Beide Mal hat es der Alkohol ausgelöst. Das erste Mal führt er seine Herrschaft in der Gutschen an ein Veteranenfest im Talgut. Und er wird gefeiert wie ein alter Kamerad aus neapolitanischen Diensten. Ich zitiere: Alli Bott ist wieder einer von diesen Herren mit einer Flasche gekommen und hat es gut gemeint mit ihm. Ob der Kameradschaftlichkeit von diesen Herren sind seine Gedanken zurückgegangen an Neapel und Palermo und in diesem kuriosen Nebel um ihn herum die guten und bösen Augenblicke wieder lebendig geworden. Schwer und schwerer hat er sich auf sein Gemüt gelegt. Und schließlich wirft er sich in die Aare, wird aber rechtzeitig wieder rausgezogen. Er kann jetzt zu seiner Schande nicht mehr heimfahren mit seiner Gutschen und seiner Herrschaft und muss bis am nächsten Tag im Tal gut bleiben. Das andere Mal geratet er im feurigen Eisen, in einem Lokal im Ramseierloch, in eine Schlägerei und wird im Feister durch das Fenster raus in die Gasse abgeschossen. Und ihn die Polizei am nächsten Morgen findet und mit einem Schädelbruch ins Spital bringt. Er bleibt wochenlang dort, bis er wieder raus kann. Aber es gruset ihm vor dem Rausgehen. Das Mädchen vom Wiehmen ist mittlerweile in die Taubstummenanstalt gekommen. Mit ihm ist der Vorsteher, der Wiehme, besuchen und sagt beim Adieu-Sagen zu ihm, der am Verzweifeln ist: Eh nein, Vater Wiehme, so schlimm ist es ja nicht, gar nicht. Wir sind ja auch noch da. Als er wieder allein war unter seinen Stubenkameraden, hat es ihn dunkler sticken. Ja, ja, hat er sich dann gesagt. Auch noch da. Es sind noch viele da. Aber ich, was soll ich noch? Es ist nichts mehr zu wollen. Er hat auch wieder Fieber bekommen. Zeitweise ist er wie in einem Delirium gelegen und hat Aufwellen. Er müsse striegeln und geschirren. Es sei Zeit zu fahren. Nach ein paar Tagen hat es ihm wieder etwas gebessert. Der ist böser, aber er hat es ausgesehen, Peters Gemüt. Es hat ihn immer gedacht, er sollte jetzt einfach da in seinem Spittelbett aufhören sein. Nur nicht wieder daran hin müssen, ans Leben. Einmal habe ich noch etwas gegolten. Ein braver Soldat, ein zuverlässiger Knecht. Man hat etwas an ihm. So hat es Albert geheissen. Nichts mehr von allem dem. Die Herrschaft im Stich gelassen, Tross im Stich gelassen, nicht einmal für sein Kind kommt er auf. So wird sie jetzt draussen heissen und sie haben das Recht, so zu reden. So fängt es Albert an, wenn einer Nadi nach zum Vagant wird. Mit Grusen hat er den Tag gesehen, wo man ihm die Porte vom Spittel auftut und die Kontrolle schreibt, geheilt entlassen, geheilt. Nie in meinem Leben hat das Wort schlechter auf mich gepasst. Unheilbar krank und arbeitsunfähig auf die Straße gestellt im Winter. Das wäre die Wahrheit. Am Dienstag, um 2 Uhr, ist der Peter Wiemer vor den Spittelporten auf der Gasse gestanden und hat unschlüssig um einen anderen geschaut. An der Speichergasse hinten weiss er Boudicke von einem Büchsenschmied. Dort geht er. Es gibt seit kurzem diesen neuen Revolver mit kupferigen Patronen. Eine halbe Stunde später geht der Peter Wiemer mit einem Revolver und ein paar Päckchen Munition im Mantelsack über die Rote Brücke, die frühere Eisenbahnbrücke, raus, über die Schänzlihalde gegen Böhlenstock zu, in die Taubstummenanstalt. So um die 16:30 Uhr herum kommt der Vater Vorsteher von der Stadt her in die Anstalt zurück. Seine Frau sagt ihm unter der Küchentüre, hätte ich echt nicht sollen. Der Wiemen war da und hat sein Mädchen mitgenommen. Ich wollte es zuerst nicht gerade erlauben, aber er hat mich so gedauert. Frau Linder merkt, dass ihr Mann nicht zufrieden ist. Du kannst schauen, er hat etwas abgegeben für die Anstalt. Es wird Geld sein. Es liegt innen auf dem Büro. Der Vorsteher geht schauen, findet ein Päckchen und tut es auf. Geld, ein paar 5 Fränkler und ungrats. Einen Moment schaut er die kuriose Bescherung an. Plötzlich greift er sich an den Kopf, kehrt sich um gegen die Frau, die hinter ihm her in die Stube gekommen ist. Da ist etwas Netz, sagt der Vorsteher mit stoberen Augen. Wo ist er hin? Was hat er gesagt, dass er will? Er kommt gerade weg aus dem Spittel, hat er gesagt. Und dazu hat er so steinunglücklich reingeschaut, dass ich ihm sage, Enno, er sei einmal an einem guten Ort daheim. Sie werden froh sein, dass er rumkomme. Du sagst er so eigens. Meint er? Halb hat es mit dunklen Tönen wie Hohn. Halb, wie wenn er sich nicht heimtraut. Ich weiss nicht. Item, er hat mich einfach gedauert. Und wenn er sagt, gebt mir doch das Mädchen mit, habe ich ihm es nicht dürfen abschlagen. Ich habe ihm nur noch gesagt, er soll es vor dem Vernachten heimschicken. Da ist etwas krumm. Hat er nichts gesagt, woher das er will? Nein, ich habe nichts anderes gedacht, als er geradeswegs hey. Der Vorsteher sagt nichts mehr. Er hat schon wieder den Hut auf dem Kopf und stürmt davon. Gerade ungefähr um diese Zeit reitet der Oberst vom Annenberg, vom Uri her, hinter einem Eckhölzli durch und will abbiegen über einen Feldweg zum Wittikofen. Es kutet in der Allee. Blätter fahren schübelterweise in die Felder raus, wo die Krähen miteinander kehren und in den Kargläus, wo dort mit der Allee einen schönen Bogen machen wie ein Segessen, glänzt die Abendsonne. Weit und breit kein menschliches Wesen. Da sieht der Oberst an einem Alleebaum auf der Waldseite ein Mädchen angelehnt. Es prickelt, hat das Gesicht mit einem gehäuselten Lumpen deckt, die Haare und der Lumpenzopfen und das Röckchen flattern im Luft. «Was machst du da?», fragt der Oberst. «Mehr sehe ich selber als das einsame Kind.» Er reitet zu und pariert das Ross. Da fährt es ihm wie Eischwasser durch alle Glieder vom Kopf bis zu den Füßen. Liegt nicht hinter einem Baum der Länge nach, ausgestreckt ein Mann auf dem Bauch, das Gesicht in den verschlungenen Armen und 2 Schritte davon zu Häupten ein Revolver. in der dürren Allee und im Wald grosser Luft. Es tönt wie ein Heer von riesigen Treicheln. Der Oberst kommt das Grusen an, ein dunkles Blutzeug ihm alles in den Adern gepallert. Wenn er erst noch gehört hätte, was vor einer Viertelstunde der Luft über das Feld weggedreht hat, du verfluchter Hund! Das war das letzte Wort, das Endurteil, das der Peter Wiemen sich selber gesprochen hat, gebe er hier von allen Kräften an Leib und Seele verlassen, auf das Grasbörtel gefallen ist. Nach dem ersten Klopf springt der Oberst aus dem Sattel und geht das Ross hinter sich am Zügel zu dem Mann. Er zupft ihn am Mantel und es dunkelt ihn schon, es sei noch Leben in ihm. Jetzt winkt er das Mädchen zu suchen, gibt ihm den Zügel in die Hand und probiert mit beiden Händen den Mann umzudrehen. Da schaut der auf, stobber und uwirsch. Und als er den Oberst erkennt, ist er so erstaunt und verwirrt wie der Oberst selber, als er dem Peter Wiemen in die stobberen Augen schaut. Peter, Peter, um Gottes Willen, was hat er gemacht? Was ist euch angekommen? Der Peter sagt nichts. Er sitzt halb auf und schaut um sich, wie wenn er etwas suchte und nicht recht wüsste, wo er ist. Seid ihr verwundet? Der Peter schüttelt den Kopf. Der Oberst schließt dem Peter seinen Hut auf. Als er ihm auf den Kopf tun will, erklüpft er noch einmal. Er sieht im rasierten, borstig nachgewachsenen Flecken auf Peters Kopf die rote Narbe. Aber gerade kommt ihm Sinn, was man vom Peter verwichen erzählt hat. Ist ihm echt eine Letzte geblieben im Hirn, oder? Es widersteht dem guten Oberst einfach zu vermuten, der Peter habe sich einen Rausch getrunken. Aber er macht so kurios, schaut gäng ins Leere, exakt wie wenn der Sturm geschlagen wäre. Da liegt ja noch der Revolver. Der Oberst hat ihn aufgeschaut nachher, es sind noch alle 6 Schüsse drinnen. Ist das euer? Keine Antwort. Wir wollen ihn einmal anfangen und laden. Patronen um Patronen fällt raus dem Obersten in die Hand. Er versorgt sie in einem Sack, die Waffen im anderen von seinem Reitrock. Peter, was hat er mit dem Revolver wollen? Statt zu antworten, legt sich der Peter wieder am Boden den Kopf in die Arme, so wie ihn der Oberst zuerst gefunden hat. Was machen? Der Oberst schaut die Strasse aus in beiden Richtungen, ob niemand komme, der könnte helfen. Weit und breit nichts Lebens als der Luft, wo die Blätter umeinander jagt. Ja, hörst du, Peter, ich da liegen will ich nicht. Da ist euer Kind, das muss hei. Er zupft wieder an ihm. Leute mich ein, brummelt der Peter. Man hört deutlich etwas wie schlechter Hund und Verrebeln oder noch wüsstes. Und jetzt, auf jetzt, Peter, sonst muss ich die Polizei hinterher kreisen. Jetzt schaut er wieder auf. Einen langen Blick voll Fragen überkommt der Oberst. Er geht nicht nah, zieht an Peters Arm und jetzt wahrhaftig stemmt er die Hände her und lüpft. Aber gäng noch suchen seine Augen am Boden und weichen dem Oberst aus. Peter, sagt er und nimmt ihn mit beiden Händen fest vorne am Kragen. Schaut mich an, wo fehlt's? Jetzt muss er in das gute, ehrliche Gesicht vom Oberst schauen. Ein Schlotter packt ihn. Hat er getrunken? Fragt der Oberst. Und der Peter schüttelt, oh, wie ist der Kopf? Kein Tropf, sagt er. Wo fehlt es? Dann könnt ihr laufen. Der Peter nickt. Also gut, wir wollen machen, dass wir heimkommen. Vorwärts da. Er legt dem Peter Zügel in die Hände und weiss nicht das Ross vor ihm herführen. Er selber nimmt das Mädchen an der Hand und kommt hinter ihm her. So ein Ross war gerade exakt der Gesellschafter, den der Peter auf dem Weg nötig hatte. Er musste zu ihm schauen, dass er nicht stolpert. Und damit war auch der Peter, der gegen noch das Abliegen in den Gliedern hatte, gezwungen, in der Ordnung zu laufen. Er hat nichts gebraucht, zu reden mit seinem vierbeinigen Kamerad und hat sich gegen hinter ihm verstecken, wenn sie jemanden angetroffen haben. Es war zwar schier niemand unterwegs gewesen, und die Feisterin hat geholfen, verwischen, was man nicht hätte erkennen sollen. So sind die drei mit dem Ross heimgewandert. Und der Peter, der aller Welt nicht vorausgesehen hat, was jetzt denn soll gehen und wo er die Nacht hin soll, ist bei Längem eins geworden mit sich, der Sache ihren Lauf zu lassen und sich auf Gnade und Ungnade dem Oberst zu geben. Wir haben Stündler oder Nicht-Stündler. Wenn ich noch einem Mensch in der Welt der Tür rein traue, so ist es halt doch der. Wenn es doch mit Schein absolut nicht soll sein, dass ich aus dem armseligen Leben rauskomme, so muss man, denke ich, Gottes Namen wieder einen Weg suchen. Und vielleicht ist es dann doch noch der Eigenoss, der mir zweckhilft.